Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Wir haben alle die Bilder vor Augen vom verheerenden Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame 2019. Und nun gestern Abend die Nachricht, dass die architektonisch so großartige Moschee im andalusischen Córdoba brennt. Zum Glück konnte die Feuerwehr den Brand vergleichsweise schnell löschen. Die Schäden, so heißt es, halten sich in Grenzen. Die große Moschee aus dem 8. Jahrhundert, in die im katholischen Spanien Jahrhunderte später ein gotisches Kirchenschiff eingebaut wurde. Eine eigentümliche Mischung aus islamischer und christlicher Architektur. Weltkulturerbe vor den Flammen gerettet. Eine gute Nachricht in einer Zeit, in der es wirklich nicht viele gute Nachrichten gibt. Wenn man zum Beispiel an den Gazastreifen denkt und die weitere Eskalation der Gewalt dort. Ich werde gleich mit der Schriftstellerin Esther Discherait über einen Text sprechen, den der palästinensische Autor Hussam Maruf geschrieben hat. Dann schauen wir nach Warschau und hören, welche Akzente die belarussische Opposition bei der New Belarus Conference gesetzt hat. Und wir erinnern an den Architekten Hinrich Baller, der im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Was geht in uns allen vor, die wir weit weg sind vom Gazastreifen, von Israel, von der Region, in der so viel Schreckliches geschieht? Was empfinden wir, wenn wir täglich in den Nachrichten sehen, wie Bomben explodieren, wie ganze Orte ausradiert werden, wie Menschen hungern und versuchen, irgendetwas zu essen zu ergattern, wie sie weinen, schluchzen, verzweifelt sind? Stumpft die Wiederholung uns ab? Mildert sie unsere Empörung über die Grausamkeiten? Und jetzt, so hat es die israelische Regierung beschlossen, wird die Armee die Lage weiter eskalieren. Und plötzlich gibt es da einen Text, der uns direkt trifft. Ein Text über Hunger, geschrieben von dem palästinensischen Autor Hussam Maruf. Der Hunger hat ihn überwältigt, existenziell. Wir hören einen Ausschnitt aus seinem Text und danach spreche ich darüber mit der Schriftstellerin Esther Discherait. Also nun Hussam Maruf, Hunger, der die Sprache besiegt.
Ich bin Schriftsteller. Oder war. Aber ich kann jetzt nicht mehr schreiben. Ich hungere. Und Hunger ist mächtiger als Worte. Mächtiger als das Gedächtnis. Mächtiger als Erkenntnis. Mächtiger als mein Bedürfnis zu dokumentieren. Das hier ist kein Rückzug vom Schreiben. Es ist eine vollständige Lähmung. Es fehlt mir inzwischen das Werkzeug, um mich auszudrücken. Ich habe nicht mehr den Körper zum Sitzen. Ich habe den Verstand nicht mehr, um einen ganzen Satz zu bilden. Ich habe Angst, dass ich sterben werde, bevor ich meinen Tod schreiben kann. Ich habe Angst, dass die Sprache in mir eingesperrt bleibt und nie einen Weg nach draußen finden wird. Hunger fürchte ich mehr als den Tod, denn er packt dich in langsamen, dich verschlingenden Wellen, bis nur ein sich auflösender Schatten bleibt, der nicht einmal schreien kann. Wird jemand das lesen? Wird jemand glauben, dass ein Schriftsteller nicht länger schreiben konnte, weil er nichts zu essen hatte? Wird sich jemand dafür interessieren, dass Menschen in irgendeinem Winkel der Welt dermaßen hungern, dass ihre Seelen zum Schweigen gebracht werden? Vielleicht nicht. Doch ich habe dies geschrieben, trotz alledem, um zu sagen, dass Schreiben möglich ist, aber nur, wenn der Körper überleben darf.
Ein Auszug aus dem Text »Hunger, der die Sprache besiegt« von Hussam Maruf. Der palästinensische Autor lebt im Gazastreifen. Er versucht zu überleben und beschreibt seine existenzielle Gefährdung durch den Hunger. Die Schriftstellerin, Essayistin, Lyrikerin Esther Discherait hat diesen Text gefunden. Discherait gilt als wichtige Stimme der zweiten Generation nach dem Holocaust. Sie ist zu mir ins Studio gekommen. Frau Discherait, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie sind Sie auf diesen intensiven Text, von dem wir jetzt diesen Auszug gehört haben, wie sind Sie darauf aufmerksam geworden?
Ich bekam diesen Text zunächst mal weitergeleitet von Imad Mustafa. Er ist Menschenrechtsreferent bei Medico. Er hatte ihn gelesen in Arablit Quarterly auf Englisch. Ich sah diesen Text und dachte, der muss übersetzt werden. Dieser Text muss übersetzt werden. Ich weiß noch nicht wozu und für wen und wo er publiziert werden würde und ob überhaupt, aber er muss übersetzt werden. Dann habe ich alles stehen und liegen gelassen und mir überlegt, dass ich den eben notfalls auch selbst übersetze. Ich habe aber Ian Gilbreth gefragt, der viele, viele meiner Gedichte ins Englische übersetzt hat, auch Blumen für Othello. und sagte, du kannst das besser als ich, kannst du das machen? Und er hat dann auch alles stehen und liegen gelassen und hat es sofort übersetzt. So, das war am 31. Mai, diese erste Nachricht. Am 10. Juni war es bereits übersetzt. Dann musste ich ja Herrn Maruf finden. Ich musste ja seine Genehmigung einholen, dass ich diesen Text veröffentlichen dürfe. Ich dachte zunächst an ein Festival, wo ich ihn selbst lesen würde. Das war das Festival Underground Institutions. Es hat in Berlin stattgefunden am 15. Juli. Nuray Demir und Michael Anoff hatten das kuratiert. Und ich hatte ja andere Absprachen getroffen, was ich dort machen würde.
Und Sie haben ihn erreicht, aber letztendlich?
Ja, es war gar nicht einfach. Direkt bei dem Magazin, wo der Text erschienen war, hatte ich überhaupt gar keinen Erfolg. Aber plötzlich stieß ich dann auf Gaza Publications und er antwortete sofort. Und ich fragte ihn, ob ich den Text verwenden darf, ob ich ihn öffentlich lesen darf.
Frau Dischereit, wie würden Sie denn diesen Text beschreiben? Ist das ein Bericht eines verzweifelten Menschen? Ist es ein literarischer Text?
Das ist auf jeden Fall ein literarischer Text, aber es ist vielleicht auch ein lyrischer Text. Also mir ist immer nicht ganz klar, ob er zwischen Essay und Lyrik hin und her geht. Diese Vermischung von Realität und Fiktion kann hier eigentlich gar nicht mehr aufrechterhalten werden. Das ist real. Und da wir ja gleichzeitig die vielen Berichte der humanitären Organisationen kennen, die unter großen Anstrengungen versuchen, da Zeugnis zu legen, auch Überlebende und Opfer natürlich. Wir wissen um die Zahlen. Wir wissen, wie viel Zehntausende getötet sind, wie viel verwundet sind, wie viel verschüttet sind, wie viel Kinder, Frauen, alles ohne unabhängige Prüfung. Und doch wissen wir, dass es ist. Es ist. Und dieser Text, der atmet einfach diesen Hunger, der, wie soll ich das sagen, es muss einem einfach klar werden, dass es kein theatrales Ereignis ist. Es ist kein Bild, es ist etwas, was dieser Mann und seine Familie lebt.
Einen solchen Text, den setzt man ja immer in Bezug zu der eigenen Erfahrung, zu den eigenen Erfahrungen. Sie haben viele, viele Kontakte nach Israel und auch in die arabische Welt, Frau Dischereit. Wie verarbeiten Sie denn solch einen Text, der ja von der unvorstellbaren körperlichen Schwäche zeugt, also von der Unfähigkeit, vor lauter Hunger irgendeinen klaren Gedanken zu formulieren? Sie als Schriftstellerin, als Essayistin, Sie, die Sie mit Sprache umgehen, wie verarbeiten Sie das?
Ich kann mich ja erinnern an Erzählungen auch aus der Familie. Meine Mutter und meine älteste Schwester haben ja als jüdische Menschen in der Illegalität überlebt und überleben müssen. Das bedeutete, sie hatten keine Lebensmittelration, also sie hatten keine Marken. Und die Briefe, die ich gefunden habe, die zeugen immer wieder davon, wie Menschen darüber schreiben, wie sie sich jetzt Gedanken darüber machen, dass sie zu essen kommen, ja, dass sie doch ihnen das da und da vielleicht übergeben können. Sie können ihnen kein Obdach geben, aber Marken und so weiter. Also das Essen spielte eine große Rolle und es spielte natürlich auch nach 45 weiterhin eine große Rolle. Es ist mir niemals selbstverständlich geworden, Essen wegzuwerfen. Also es gab immer eine große Wertschätzung dessen, dass es Essen gibt. Und es hat natürlich auch Folgen des Hungerns gegeben. Da gibt es Krankheiten, ne? Da gibt es Zahnausfall und Schädigungen durch ständigen Vitaminentzug.
Ja, bis zum Verhungern.
Bis zum Verhungern. Und ich weiß natürlich auch die Berichte, die uns über die Konzentrationslager in der Nazizeit erreicht haben, sind ja nicht nur voll von unmittelbarer Tötung, sondern auch durch Tötung durch Hunger.
Schockierend waren ja auch die Bilder von den hungernden Geiseln, die ja die Weltöffentlichkeit auch wirklich aufgerüttelt haben.
Also Sie meinen jetzt die Geiseln, die von der Hamas nach dem Massaker vom Oktober 23 mitgenommen wurden.
Ja.
Ja. Ja, ja, es ist sozusagen eine Kriegsführung mit Hungern. Und ich habe dann auch nochmal geschaut, dieser Text von Franz Kafka, ein Hungerkünstler, das ist auch in meinen Augen eine ganz klare Stellungnahme zum Hunger, der als Waffe eingesetzt ist, zum Hunger im Zusammenhang des Ersten Weltkriegs und danach. Und wie die Satten, vor allem das ist so der Punkt, wie die Satten dazu gucken. Ja, sie gucken zu und finden es eigentlich, ja, es hat sogar eine gewisse Attraktion gewonnen. Mhm. Auch übrigens Leningrad, ja, das Aushungern der Leningrader Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg, da spielte Hunger eben eine wesentliche Rolle als Kriegswaffe.
Sie haben, Frau Tischereit, selbst einen Text zum Text geschrieben. Der beginnt mit der Feststellung, Zitat, ich wollte jetzt nichts mehr sagen oder schreiben. Ich dachte, es ist alles gesagt und geschrieben. Es ist geschrien, geblutet, gestoßen, geweint, geschossen, gebrüllt, geschlagen, gebombt, gefoltert, getötet, verletzt worden. Was hat Sie bewogen, doch noch zu schreiben, doch darüber zu schreiben?
Ich glaube, das hat mit einem Satz von Husam Maruf zu tun. Man muss sich das ja so vorstellen, ich muss ja ganz gewöhnlich zu ihm schreiben, als würde ich ein Geschäft abwickeln. Darf ich das veröffentlichen? Sind Sie mit der Bezeichnung Schriftsteller einverstanden? Sollen Ihre Werke genannt werden? Also wir beide, er und ich, wir tun so, als würden wir über was sehr Normales reden. Und mittendrin, nachdem er zugestimmt hatte, da schreibt er diesen Satz: Wenn du irgendeine Möglichkeit siehst, meine Familie aus Gaza herauszuholen, irgendeine Chance, um uns hier zu evakuieren, dann lass es mich wissen, das wäre ein Tor zu einem Leben. Dieser Satz, der brach ja völlig heraus aus unserer gewöhnlichen Kommunikation mit ich stimme zu und vielen Dank und wie ist das Copyright? Und dieser Satz und meine Hilflosigkeit vor diesem Satz zu stehen, weil ich weiß, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht geneigt ist, die Leute, die diesem Kriegsverbrechen ausgesetzt sind, aufzunehmen. Es ist ja auch nach wie vor schwierig gewesen und bleibt schwierig. Noch nicht einmal Kinder, verletzte Kinder werden aufgenommen. So, dieser Satz, der hat mich einfach sehr getroffen. Und gleichzeitig hat es den Brief im Guardian gegeben von Marion Hirsch, Michael Rothberg und einem anderen Kollegen. Also alles WissenschaftlerInnen, die seit Jahrzehnten im Feld der Genocide Studies unterwegs sind. Ein sehr aufrüttelnder Brief im Guardian, der sagt, es ist nicht zu spät, Leben zu retten. Es ist nicht zu spät, einen Stopp dieser Kriegsverbrechen zu fordern. Also es muss einfach aufhören und die Waffen dürfen nicht weiter geliefert werden.
Es ist nicht zu spät. Das heißt auch die Aufforderung nicht nur an Politikerinnen, sondern auch an jeden von uns, Schriftstellerinnen, Künstlerinnen, vielleicht auch Sportler, wirklich aktiv sich für eine Lösung dieses Krieges einzusetzen?
Ja, muss ja zunächst mal auch politisch geklärt werden, dass die Diktion, die bisher vorrangig verbreitet wurde, die hieß ja Staatsräson. Und die Staatsräson hieß immer, wir werden an der Seite Israels stehen, egal was es tut. So, und das wird entsprechend unterstrichen. Es gibt also viele Worte, die sozusagen strafbewehrt sind, Genocide, Apartheid, Kolonialismus und so weiter. Und ich dachte mir eben, wenn jemand sich über diese Begriffe alle nicht einigen will, so kann er doch vielleicht wenigstens verstehen, was Hunger ist. Und dass dieser Krieg eben aufhören muss. Und deswegen finde ich es auch absolut wichtig, dass die Waffenlieferungen aufhören und auch die Unterstützung einer Kriegswirtschaft, einer absoluten Kriegswirtschaft. Und es spielt übrigens auch in der jüdischen Community ja eine Rolle, weil nicht nur da, aber besonders da wird ja die Traumatisierung durch den Holocaust seit Jahrzehnten in Dienst genommen, um zu rechtfertigen, was Israel in der Westbank und in Gaza tut. Und ich finde, davon muss man wirklich sich deutlich distanzieren. Das ist eine ganz unehrenhafte Vernutzung der Erinnerung an den Holocaust.
Der palästinensische Autor Husam Maruf und sein Text Hunger, der die Sprache besiegt. Die Schriftstellerin, Lyrikerin, Essayistin Esther Dischereit war das. Ich danke Ihnen für den Besuch hier im Studio, Frau Dischereit. Guten Abend.
Ich danke Ihnen.
Vor 5 Jahren hat sich Alexander Lukaschenko in Belarus zum Wahlsieger erklärt, obgleich für die gesamte Weltöffentlichkeit offensichtlich war, dass das Ergebnis gefälscht war. Es kam zu Massenprotesten, die mit Brutalität niedergeschlagen wurden. Es gab zahlreiche Verhaftungen. Viele Oppositionelle sind ins Ausland geflohen und versuchen seitdem mit der Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaja an der Spitze einen Politikwechsel in Belarus zu erreichen. Bislang vergeblich. Doch der Protest geht weiter, jetzt gerade in Warschau bei einer New Belarus Conference und einem Solidaritätsmarsch durch die Stadt. Gestern hat hier in Fazit die belarussische Menschenrechtsaktivistin Ina Rumjantseva berichtet, wie es Künstlerinnen und Intellektuellen in Belarus und im Exil geht.
In der Tat wurden die wichtigen, sag ich mal, Figuren aus der Öffentlichkeit, aus dem kulturellen Leben, wenn sie nicht in Haft sitzen, also mir sind, ich glaube, um die 140 Kulturschaffende bekannt, die derzeit in Haft sind, fast 40 Journalisten auch, dann sind sie im Ausland. Und das hat einen doppelten Effekt gehabt. Zum einen durch die Freiheit hier und dieses, ja, auch das erstmalige Entstehen einer sichtbaren Diaspora sind ganz viele auch kulturelle Initiativen, Projekte, eine Filmakademie entstanden, die ein ganz neues Schaffen beflügelt haben. Andererseits, ohne eben den Kontakt nach zu Hause zu haben, ist es ganz schwer, sowas langfristig aufrechtzuerhalten. Und es kommt hinzu, alle Kulturschaffenden befinden sich in einer ganz prekären finanziellen Lage. Also das ist wirklich inzwischen existenziell und eine Frage, wie kann belarussische Kultur im Exil überleben, auch in Konkurrenz natürlich mit den jeweiligen Kulturszenen der Gastländer. Ja, da muss man sich ja dann auch bewähren.
Die Menschenrechtsaktivistin Ina Rumjantseva. Heute nun also in Warschau die belarussische Konferenz mit anschließendem Solidaritätsmarsch. Michael Reinhardt berichtet.
Am 5. Jahrestag der manipulierten Wahlen in Belarus haben viele der ins Ausland geflohenen Oppositionellen in Warschau mobil gemacht. Unter der Federführung von Exilpolitikerin Svetlana Tichanowskaja zogen mehrere hundert Demonstranten lautstark durch die Straßen der polnischen Hauptstadt. Es lebe Belarus, riefen die Demonstrantinnen und Demonstranten immer wieder. Und damit meinten sie natürlich nicht das aktuelle Belarus des Putin-Verbündeten Viktor Lukaschenko. Denn, auch das war eine zentrale Aussage der Kundgebung, die Revolution, die 2020 begonnen habe, sei noch lange nicht beendet. Das betont auch der 27 Jahre alte Daniel. Ich bin Belarusse und es tut mir sehr weh, was gerade in Belarus passiert. Wir alle hier kämpfen für Menschenrechte und Demokratie. Wir wollen keine Lügen und keine Morde mehr. Wir wollen die Freiheit und unterstützen diejenigen, die derzeit aus politischen Gründen inhaftiert sind. Wir glauben daran, dass Belarus frei sein wird. Und es ist uns wichtig, den Regierenden zu Hause zu zeigen, dass wir uns daran erinnern, was 2020 geschehen ist und dass wir weiter für unsere Werte kämpfen. Für viele der Demonstrierenden ist die Teilnahme an der Veranstaltung nicht ohne Risiko. Daher verdecken manche von ihnen ihre Gesichter mit Tüchern, medizinischen Masken und dunklen Sonnenbrillen. Svetlana Tichanowskaja macht das natürlich nicht. Sie ist das Gesicht der Freiheitsbewegung. Tichanowskaja war im August 2020 Lukaschenkos Gegenkandidatin bei der Präsidentschaftswahl. Nach der Abstimmung und den Manipulationsvorwürfen gegen Lukaschenko musste sie das Land verlassen und wurde in Abwesenheit wegen Hochverrats verurteilt. In Warschau hat sie jetzt zu einer zweitägigen Konferenz unter dem Titel Neues Belarus eingeladen, auf der die Strategie der Opposition für das kommende Jahr festgelegt werden soll. Leider wird nicht alles von uns abhängen, denn vieles hängt damit zusammen, wie der Krieg in der Ukraine endet. Und wir müssen alles tun, damit die Ukraine diese schwere Zeit übersteht. Doch diese neue Zeit nach dem Krieg kann auch für uns neue Szenarien mit sich bringen. Und darauf müssen wir vorbereitet sein, sagt die heute vorwiegend in Litauen lebende Tichanowskaja. Das dominierende Symbol der Demo war die weiß-rot-weiße Flagge der demokratisch gesinnten belarussischen Opposition. unter der sich in Warschau auch zahlreiche polnische Sympathisanten versammelten. Zum Beispiel die 75 Jahre alte Ewa Holuschko, die sich selbst in Zeiten der kommunistischen Volksrepublik in der Opposition befand. Das Schicksal von Belarus und auch der Ukraine sind für Europa von entscheidender Bedeutung. Als jemand, der selbst während der Zeit des Kommunismus in Polen verfolgt wurde und im Gefängnis war, werde ich Belarus und der Ukraine immer helfen. Der Westen muss verstehen, dass die Sicherheit Europas von dem abhängt, was an unserer Ostgrenze geschieht. Wenn wir den Krieg so beenden, wie Trump es will, wird es in 2 Jahren in ganz Europa Krieg geben. Amnesty-Aktivisten errichteten auf einem zentralen Platz in der polnischen Hauptstadt eine symbolische Zelle, mit der auf das Schicksal der mehr als 1000 politischen Gefangenen aufmerksam zu machen, die weiterhin vom Lukaschenko-Regime festgehalten werden.
Aus Warschau berichtete Michael Reinartz. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. In der Oper gewesen, gekotzt. So lautete die Überschrift der FAZ-Kritik im vergangenen Oktober zu Florentina Holzingers Stuttgarter Inszenierung von Paul Hindemiths Sancta. Zwar war der Medienskandal reichlich aufgebauscht, doch dass bei Sancta mehr Menschen als sonst Übelkeit verspürten oder sogar ohnmächtig wurden, das hat die Oper Stuttgart bestätigt. Der Grund? Die Performerinnen auf der Bühne verletzten sich selbst. Es kommt immer wieder im Theater vor, dass sich ZuschauerInnen übergeben oder sogar das Bewusstsein verlieren, zum Beispiel auch in Milo Raus Medeas Kinder. Doch warum ist das so? Wissen wir alle doch, die wir im Theater sitzen, dass niemand auf der Bühne in Gefahr ist und dass das Blut Theaterblut ist. Also die Frage, warum kann man mit Blut auf der Bühne immer noch einen Skandal erzeugen? Weshalb nutzen Theatermacherinnen, Theatermacher dieses Mittel überhaupt? Warum geht das manchen Menschen körperlich so nah? Sehen, hören, riechen, die Macht der Sinne auf unseren Körper im Theater. Eine Recherche von Barbara Behrendt.
Am Ende seiner Inszenierung Medeas Kinder zieht der Regisseur Milo Rau alle Horrorregister. Ein Kind nach dem anderen jagt die junge Frau, die eine belgische Mörderin spielt, ins Haus. Im Video über der Bühne erscheint das Gemetzel in Nahaufnahme. Durchschnittene Kehlen, Messer, die sich durch nackte Kinderhaut bohren und natürlich Blut, Blut, Blut. Obwohl man sehen kann, dass die Szenen voraufgezeichnet sind, beginnt jetzt das Würgen im Zuschauerraum. Ein Mann übergibt sich. Viele Menschen verlassen den Saal, manche kollabieren auf dem Weg nach draußen. Bei einem dieser Gastspiele an der Berliner Schaubühne hat die erfahrene Theaterärztin Luise Schnitzer Dienst.
Ich wurde dann rausgerufen, weil 2 Menschen umgekippt sind, beziehungsweise die haben weiche Beine gekriegt und sind eben draußen mehr oder weniger in sich zusammengesackt.
Was im Körper passiert, ist leicht zu erklären. Die Gefäße weiten sich, das Blut fließt in die Beine, das Gehirn ist unterversorgt. Die Ärztin legt den Patienten die Beine hoch, kühlt den Nacken, dann geht's wieder. Doch warum streikt unser Körper, wenn sein hochentwickeltes Gehirn ihm doch klar sagen kann, das ist Kunstblut, niemand wird verletzt? Eine Antwort darauf weiß der Psychologe Eugen Wasilewitzki. Er erforscht am Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt, wie sich Kunst auf den Körper auswirkt. Der Mensch, sagt er, produziert seit 100.000 Jahren Kunst. Aber die Region, die Kunst im Gehirn anspricht, ist viel älter. Das Gehirn kann nicht unterscheiden, ob jemand auf der Bühne umgebracht wird oder nur so getan wird, als ob.
Weil es hat kein extra Modul dafür, Emotionen in den Künsten zu verarbeiten. Das heißt, die Emotionen, die wir dann erleben, die sind nicht quasi Emotionen, sondern das sind wirklich reale Emotionen.
Wasilewitzki geht noch weiter. Jene Erlebnisse, die sich körperlich manifestieren, durch Gänsehaut, Tränen, erhöhten Puls, erinnern wir länger und intensiver.
Künste sind in der Lage, uns Reaktionen abzuringen, die wir eigentlich in äußersten Extremsituationen nur erleben würden. Und es wird privilegiert abgespeichert im Gehirn.
Man könnte also sagen, Künstler wie Milo Rau sorgen für unvergessliche Kunsterlebnisse, indem sie die körperliche Reaktion ins Extrem treiben. Ob dabei Kunstblut oder reales Blut fließt, wie bei der Extremperformerin Florentina Holzinger, scheint in der Wirkung kaum entscheidend. Der Filmwissenschaftler Julian Harnisch forscht zum Thema Ekel im Kino und weiß, dass Abwehrreaktionen wie Ohnmacht und Erbrechen häufig dann vorkommen, wenn das Objekt des Ekels im Close-up zu sehen ist. Horrorfilme und Teenager-Komödien lieben es, uns mit Körperflüssigkeiten sehr nahe zu kommen.
Und zwar so nahe oft, dass man sich direkt abwendet, die Augen verschließt, versucht an etwas anderes zu denken, um das Objekt des Ekels buchstäblich auf Distanz zu bringen.
Das haben sich Milo Rau und Florentina Holzinger abgeschaut. Die meisten Verletzungen, die man in ihren Arbeiten sieht, werden per Video in Nahaufnahme gezeigt.
Da würde ich dann darauf spekulieren, dass der Theatermacher, die Theatermacherin darauf abzielt, mit der Provokation einen Reflexionsprozess in Gang zu bringen.
Bei Florentina Holzinger ist es die Reflexion über Geschlecht, Schmerz, Ekstase, Tod. Doch warum setzen wir uns diesen Arbeiten überhaupt freiwillig aus? Und warum spielen KünstlerInnen so gern mit negativen Emotionen wie Angst und Ekel statt mit überschäumender Freude? Erstens, so Eugen Wassiliewicki, machen wir gern intensive Erfahrungen. Ohne die Künste, ohne Geisterbahnen und Achterbahnen, die extreme Situationen im Safe Space simulieren, könnten wir selten so tiefgreifend erleben. Zweitens,
negative Emotionen werden intensiver verarbeitet und besser abgespeichert.
Biologisch macht das Sinn, da das Lernen aus negativen Erfahrungen unser Überleben sichert. In den Künsten gibt es keine Beispiele, die ausschließlich mit positiven Emotionen arbeiten. Komödien setzen Fremdscham und Schadenfreude ein. Dramen die Sorge um die Protagonisten, die in der Forschung nicht als uneingeschränkt positiv gilt. Und selbst in der rührseligsten Schmonzette müssen die Liebenden erst schwere Hürden überwinden, bis sie tränenreich zueinander finden.
Sie werden keine einzige Oper, keinen Film, keinen Roman finden, der nicht die Register der negativen Emotionen zieht.
Dass nicht alle ZuschauerInnen gleichzeitig ohnmächtig werden, liegt wohl an der Fähigkeit, sich immersiven Kunstvorgängen entziehen zu können. KritikerInnen zum Beispiel haben gelernt, sich in solchen Momenten auf die Machart der Horrorszene zu konzentrieren. Zudem spielen vermutlich Sehkonventionen eine Rolle. In London etwa muss wegen Ohnmachtsanfällen regelmäßig die Show The Years nach Annie Ernaux unterbrochen werden. Aufgrund einer Sequenz, bei der das schockerprobte deutsche Publikum kaum mit der Wimper zucken würde. Eine junge Frau zieht eine Hand mit Kunstblut unterm Rock hervor. Es sind die Nachwirkungen ihrer Abtreibung. Welcher Sinn den größten Eindruck hinterlässt, ist nicht eindeutig belegbar. Da das Riechen am direktesten mit dem Gehirn verbunden ist, könnte man darauf tippen. Auch visuelle Reize stehen weit oben. Doch Geräusche können ebenfalls einen starken Effekt haben. Zum Beispiel das schmatzende Fleisch bei Florentina Holzinger. Und wie wäre es, müsste man die Wunden, die sich die Holzinger-Performerinnen zufügen, berühren? Klar ist jedenfalls, umso mehr Sinne involviert sind, umso stärker die körperliche Resonanz.
Je mehr Kanäle dazukommen, desto intensiver und leichter ist es, starke Emotionen auszulösen.
Und damit wäre nun auch geklärt, weshalb das oft als irrelevant verrufene Theater, das nun einmal alle Sinne anzusprechen vermag, die größten Kunstskandale auslösen kann.
Die Ohnmacht im Theater, eine Recherche war das von Barbara Behrendt. Hinrich Baller, er gehörte zu den eigenwilligsten und ungewöhnlichsten Architekten der Nachkriegszeit. Vor allem in Berlin hat er bleibende Spuren hinterlassen. Jetzt ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. Welche Impulse er zusammen mit seiner Frau Inken Baller gegeben hat, das möchte ich nur mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau besprechen. Er ist zugeschaltet. Herr Bernau, einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Wenn es heißt, Hinrich Baller sei eigenwillig gewesen, dann bedeutet das ja, dass er gegen den Strom geschwommen ist, dass er Architektur anders gedacht hat als die meisten seiner Kollegen. Wie sehen denn seine Häuser aus? Welche Formensprache hat er entworfen?
Also zweifellos war das Büro Baller und Baller extrem eigenwillig. Es hat sich vor allem mal dadurch unterschieden, dass es keine rechten Winkel gebaut hat oder so wenig wie möglich, sagen wir es mal so. Und das war in der Architektur der Nachkriegsjahrzehnte vollkommen ungewöhnlich.
Das klingt ein bisschen anthroposophisch.
Das ist zweifellos auch so ein bisschen anthroposophisch, aber die Anthroposophen haben ja dann doch immer noch so irgendwelche Winkel drin. Und gerade Hinrich Baller war durchaus auch sehr anthroposophisch geprägt, das ist nicht die Frage. Und er hat auch da zum Beispiel in seinen Farbklängen und seinen Farbüberlegungen sehr viel gelernt. Aber er war viel radikaler und vor allen Dingen das Büro war eben viel, viel radikaler, also mit Inken und Hinrich Baller. Er hat einfach deswegen so große Wirkung entfalten können, weil er die ganze Idee von Grundriss auch neu gedacht hat und die Idee davon, wie funktioniert Konstruktion. Und das ging wesentlich auf die Ausbildung von ihnen beiden, also Inken und Hinrich Baller, in Berlin Anfang der 60er Jahre zurück. Die haben nämlich beide bei Bernhard Hermkes gelernt, einem Hamburger, der ganz phänomenal gut konstruiert hat. Und Konstruktion eben wirklich als eine Art leichte Grundgerüstidee gelehrt hat, in die man alle Funktionen dann einhängen kann. Und das ist im Grunde genommen das Grundschema der Bauten von den Ballers geblieben.
Das klingt ein bisschen theoretisch, wie Sie es schildern, Herr Bernau. Kann man denn ein Ballerhaus erkennen, wenn man vor dem Haus steht?
Man kann es sofort erkennen, und zwar einfach an den sehr weit ausgeschwungenen Balkonen, die ganz oft eben auch in verschiedenen Winkeln zueinander stehen. Die Fassaden sind sehr oft völlig aufgelöst in große Glasflächen hinter diesen Balkonen. Dann gibt's diese phänomenalen, dekorativen Gitter, die im Grunde genommen aussehen, als wenn da jetzt sofort die Pflanzen hochwachsen sollen auch. Sie sollen da gar nicht unbedingt hochwachsen, das war gar nicht unbedingt so gedacht, aber sie sehen so aus, als wenn. Also das Ganze ist, wenn man so will, als eine Art gebaut Natur, zumindest von der ästhetischen Idee her. Es ist aber eben immer auch, wenn man sich nämlich die Grundrisse anguckt, eine Befreiung des Raums gewesen. Und das ist das eigentlich Spannende bei dieser Arbeit.
Das Büro Baller, Baller, Inken und Hinrich Baller. Wie hat sich denn das Architektenduo die Arbeit aufgeteilt?
Na, die haben im Studium bei Bernhard Harmkes schon zusammengefunden und haben dann ein eigenes Büro in den 60er Jahren gegründet, das bis 1989 gehalten hat, also bis unmittelbar ans Ende ihrer ganz großen Zeit. Das war nämlich die Westberliner Internationale Bauausstellung in den 1980er Jahren. Wie sie genau die Arbeit aufgeteilt haben, das ist einer der großen Streitpunkte innerhalb der Architekturszene. Aber das ist immer einer der großen Streitpunkte. Wie teilen sich Architektenteams ihre Arbeit auf? Da sind ja immer Leute, die machen mal mehr die Organisation und mal mehr die Dynamik des Entwurfs und mal mehr die Außendarstellung etc. Das scheint sich bei ihnen aber relativ stark ineinander gewoben zu haben, wenn man sich anguckt, dass Inken Baller ja auch nach 1989 noch eine ganz große Karriere gemacht hat, so wie er eben auch nach 1989 noch eine große Karriere gemacht hat.
Hinrich Baller hat fast ausschließlich in West-Berlin gebaut. Einige Projekte gibt es auch in Potsdam. Reicht denn seine Bedeutung über das alte West-Berlin hinaus, Herr Bernau?
Ja, weit darüber hinaus. Er ist zwar nicht einer der Architekten, die so als kanonisch in den Handbüchern unbedingt zu finden sind, zumindest heute nicht mehr. Aber in den 1980er und 1990er Jahren war das Büro Baller und Baller zweifellos, also zumindest aus meiner Sicht, das berühmteste Westberliner Büro. Seine Bauten oder die Bauten dieses Büros wurden international publiziert, sind übrigens bis heute wahrscheinlich die meist fotografierten IBA-Bauten, also internationalen Bauausstellungsbauten, die überhaupt existieren, und nicht zuletzt deswegen, weil sie einfach an sehr, sehr guten Adressen stehen und weil sie eben immer auch eine sehr lustige Atmosphäre vermitteln. Es ist ein bisschen eine Lebensfreude, wo man dann direkt daneben so diese ganzen modernistischen Kisten sieht und sich sagt, mein Gott im Himmel, kann man das Leben nicht anders gestalten als im Rasterschema? Mhm. Und das war genau der große Aufbruch, den die Ballers vermittelt haben. Es ging einerseits um die Ästhetik, wir befreien die Ästhetik vom rechten Winkel, aber es ging auch darum, Sozialbauwohnung, den Bau von Sozialwohnungen aus diesem Rechteckschema zu befreien. Man muss die Menschen nicht in Kisten sperren und kann trotzdem ökonomisch bauen. Und das war eine ganz, ganz große Revolution.
Also das ist verbunden mit einem explizit politischen Anspruch.
Das war ein sehr politischer Anspruch und der wirkt bis heute. In Italien oder Spanien sind die Ballers bis heute ganz berühmte Büros. Die werden an den Universitäten immer noch gelehrt. Er selber hat ja auch bis 2001 noch gelehrt. Sie hat noch viel länger gelehrt in Cottbus. Das heißt, der Nachruhm dieses Büros, der ist viel, viel größer möglicherweise als der der meisten Architekturbüros, die in den 1980er Jahren, 1990er Jahren groß geworden sind.
Die Ballers haben auch ziemlich Gegenwind zu spüren bekommen, weil eine ganze Reihe ihrer Häuser schon nach vergleichsweise kurzer Zeit Bauschäden aufwiesen. Das ist ja eine ungewöhnliche Häufung an Mängeln. Ist das auf schlechte Ausführungen zurückzuführen oder welche Erklärung gibt es dafür?
Also es gibt wie üblich da ganz sicherlich sehr viele Erklärungen. Zweifellos waren ihre Bauten eben auch konstruktiv manchmal sehr gewagt. Und man hat einfach Neues ausprobiert, um diese Sachen konstruieren zu können. Andererseits muss man sagen, es sind etwa 100 Arbeiten, die aus ihrer gemeinsamen Zeit überliefert sind. Von denen sind etwa 5 bis 10, wenn ich das so richtig sehe, mit ernsthaften Problemen. Das wurde dann auch immer mit großer Lust berichtet. Einfach deswegen, weil eben diese Architekten so überhaupt nicht ins Schema passen. Das heißt, wenn die was falsch machen, dann ist das viel interessanter, als wenn Architekt XY, der so und so eine Kiste neben die nächste stellt, als wenn der was falsch macht. Dementsprechend wurde weit berichtet darüber hinaus, aber wenn man sich das statistisch anguckt, sind das so etwa, sagen wir, zwischen 5 und maximal 8% der Bürotätigkeit, die wirkliche Probleme hatte. Das ist ziemlich wenig, wenn man es mal auf die Gesamtleistung betrachtet.
Herr Bernau, Sie haben Hinrich Baller auch persönlich erlebt. Was war er für ein Mensch?
Sehr skurril. Also ich habe ihn als Studenten ja noch erlebt und dann später immer wieder bei Vorträgen. Und er erschien uns doch sehr, sehr stark als so eine Art Späthippie. So eine ganz haarigere Gestalt mit ganz langen Haaren und ziemlich wüst auch. Und unglaublich charismatisch. Also das war wirklich phänomenal. Selbst die Leute, die nichts mit seiner Art von Architektur anfangen konnten, und da gibt es ja sehr, sehr viele, also man kann wirklich nicht sagen, dass die eine Schule aufgebaut hätten, aber die konnten immer etwas mit ihrer Idee davon, wie funktioniert sozialer Wohnungsbau, wie funktioniert das Aufbrechen des Grundrisses, zum Beispiel durch die Integration der Wohnküchen, wie funktioniert Konstruktion, die sich löst von dem Rechteckschema. Damit konnten sie ganz viele Leute erreichen und das hat auch immer wieder Spaß gemacht, ihnen zuzuhören und ja auch mit ihnen zu debattieren.
Der Architekt Hinrich Baller ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Nikolaus Bernau hat an ihn erinnert. Herr Bernau, Dankeschön, guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage, und jetzt gibt's den Blick in die Feuilletons, heute wieder mit dem Wochenrückblick von Arno Orzesek.
Unter den vier klassischen Jahreszeiten, deren Konturen im Klimawandel an Schärfe verlieren, genießt der Sommer die größte feuilletonistische Aufmerksamkeit, was mit dem sogenannten Sommerloch zu tun haben könnte oder auch nicht. Der schönste Sommerartikel der vergangenen Woche jedenfalls gelang Kurt Kister, der in der Süddeutschen Zeitung unter dem Titel »Summertime Sadness« erklärte: Der gebenedeite Philosoph Hans Blumenberg nannte das Verhältnis der Menschen zur Sonne mal triebhaft. Nun ist die Sonne so etwas wie die Identitätsstifterin des Sommers. Man kann also, Blumenberg im Kopf, sagen, dass das Verhältnis vieler Menschen zum Sommer ebenso triebhaft ist. Vernunft erkennt Triebhaftigkeit, unterliegt ihr aber in den entscheidenden Momenten. Im Sommer sollen herrschen die Triebe, der Müßiggang, die Liebe zu anderen und zu sich selbst, das Lesen, gelegentlicher Blödsinn, gutes Essen, romanische Kirchen sowie funny things. Nicht unbedingt alles zusammen, aber doch manches am selben Tag. Andernfalls ist's kein Sommer. So der SZ-Autor Kurt Kister, der die Kommunikation mit künstlicher Intelligenz nicht zu den unverzichtbaren Sommerverrichtungen zählte. Dass die Zweisamkeit zwischen Menschen und KI ohnehin Tücken birgt, und zwar für die Menschen, das behauptete die Tageszeitung Die Welt, in der Marie-Louise Goldmann erklärte, warum ChatGPTs Schleimautomatismus süchtig macht und zu Psychosen führen kann. ChatGPT ist das Botox der Sprache. Wo das Nervengift im menschlichen Gesicht jeden Anflug von Zorn, Müdigkeit oder Unmut hinter einer Maskerade indifferenter Freundlichkeit verschwinden lässt, versteckt ChatGPT negative Emotionen unter einem aseptischen Schleier der Höflichkeit. Wir wissen, nicht die KI ahmt den Menschen nach, sondern der Mensch wird immer mehr wie die KI. Nach und nach verlernen wir selbst, wie man grantelt und austeilt. Vielleicht hilft die Einsicht in die Gefahr überschäumender Nettigkeit bei der nächsten Stichelei vom Partner, Tadel vom Chef oder Missmut in den Leserkommentaren nicht zusammenzuzucken, sondern sich zu freuen, dass man es immerhin noch mit echten Menschen zu tun hat. Marie-Louise Goldmann in Der Welt. Um bei der KI zu bleiben, aber ins Musikbusiness zu wechseln, in der Tageszeitung hieß es, zu Beginn des Jahres veröffentlichte Deezer, der einzige Streaming-Dienst, der KI-Songs explizit auch als diese ausweist, Zahlen. 18% aller neu hochgeladenen Songs sind generiert. Das sind pro Tag mehr als 20.000. 20.000 Songs, die ohne Produktionskosten in die Welt geworfen werden und dem Schaffen von Künstlerinnen und Künstlern gegenüberstehen, die selbst von ihrer Musik leben wollen, die Studios und Proberäume, Mixing und Mastering und vieles mehr bezahlen müssen. Aber was lässt sich gegen die Ausbreitung der KI-Mucke überhaupt tun? Die Taz-Autorin Johanna Schmidt empfahl den 3-Punkte-Plan des Musikers Albrecht Schrader. Erstens, die Scheiße erkennen. Zweitens, die Scheiße benennen. Drittens, der Scheiße gutes Zeug entgegensetzen. Bleiben wir beim Erkennen und Benennen. Wie schlimm ist es gekommen, fragte die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frauke Steffens zog 6 Monate nach dem Amtseid von Donald Trump eine erste Bilanz und konstatierte, dass die Gewalt bei Abschiebungen alle Prognosen aus der Zeit vor dem Amtsantritt übertrifft. Überall im Land verbreiten maskierte Männer von der Abschiebebehörde ICE Angst und Schrecken, werden Menschen nach ihren ordentlichen Asylterminen durch Gerichtsflure gezerrt und Eltern auf offener Straße vor den Augen ihrer Kinder in Autos ohne Kennzeichen abtransportiert. Und wer hätte voraussagen wollen, dass Menschen ohne Verfahren in ausländische Foltergefängnisse abgeschoben oder in ein Lager verbracht werden, für das die lokale Regierungspartei Fanartikel mit der Aufschrift Alligator Alcatraz verkauft. Frauke Steffens in der FAZ. Bitter genug, aber Wladimir Putins Übeltaten übertreffen diejenigen Donald Trumps noch einmal um Längen. In der SZ schrieb der ukrainische Journalist Sergei Majdukov: Krieg ist die Institutionalisierung von Mord, die systematische, wiederholte Vernichtung menschlichen Lebens. Und wer ihn führt, gibt nicht nur Befehle. Er lebt darin, er atmet ihn, er wird durch ihn verwandelt. Das ist es, was westliche Führungskräfte nicht begreifen, wenn sie Wladimir Putin gegenüber sitzen. Sie gehen davon aus, dass er rational ist. Ein Mann der Interessen und Kalkulationen. Doch alle sind Gefangene ihrer eigenen Zivilisiertheit. Sie suchen nach rationalen Hebeln. Es gibt keine. Putin ist kein Staatsmann, kein Stratege, kein Schachspieler. Er ist ein Serienmörder mit Atomwaffen. Er führt Krieg nicht wegen der NATO, nicht wegen Grenzen, nicht einmal aus strategischem Kalkül, sondern weil er es will, weil er es kann, weil ihn die Herrschaft berauscht. Zerstörung bestätigt ihn. Worte wie Eisregen von Sergei Majdukov in der SZ. Von einem mörderischen Konflikt zum nächsten. In der Wochenzeitung Die Zeit erklärte die israelische Soziologin Eva Ilus zum Israel-Gaza-Komplex: Die rote Linie für die Welt muss lauten, wenn Netanjahus Regierung eine dauerhafte Besatzung Gazas anstrebt und zugleich die Unabhängigkeit der Justiz endgültig aushebelt, werden Sanktionen zu einer angemessenen Antwort. Bis dahin dürfen Israels Freunde nicht die Augen verschließen vor dem Charakter der Regierung in Jerusalem, vor ihrer Inkompetenz, ihren Kriegsverbrechen, der von ihr verschuldeten humanitären Katastrophe und einem Gazakrieg, der längst jede Rechtfertigung verloren hat. Zugleich gilt es zu bedenken, dass eben jener Extremismus und jene Paranoia der Regierung genährt werden vom Antisemitismus der arabischen wie der westlichen Welt. Eva Ilus in der Zeit. Das war's fast. Da wir sie aber keinesfalls mit dem Schreckensdreisprung von Trump zu Putin zu Netanjahu verabschieden wollen, noch kurz zu Helge Schneider. Der einzige Mensch, der Helge Schneider erklären kann, muss ein von ihm erfundener Helge Schneider sein, hieß es in der FAZ-Kritik zu Helge Schneiders Film »The Klimper Clown« von Maria Wiesner. Einen schönen Sonntag wünschen wir Ihnen indessen mit der Überschrift des Artikels »Die tüchtig Schneiderschen Geist atmet«. Sie lautet: Musik ist ein Fischbrötchen aus halb richtig erinnerten Lügen.
Der Blick in die Feuilletons war das mit dem Wochenrückblick von Arno Orzesek. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.